So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Die erste Episode im neuen Kalenderjahr 2025 an der Zahl Episode Nummer 84. Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen, auch wenn es jetzt schon zum Zeitpunkt der Ausstrahlung Anfang Februar sein wird, ein gesundes neues Jahr und ein gutes selbiges. Und ja, freue mich, heute den Jahresauftakt machen zu können in den Räumlichkeiten der Stiftung Bildung. Mir gegenüber sitzen Katja Hinze und Reinhard Mante.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, schön hier zu sein.
Hi.
Sehr schön. Wir sind beim Du, also insofern bitte nicht wundern. Wo sitzt, ganz kurz erstmal die Einstiegsfrage. Wo sitzen wir hier genau?
Wir sitzen im wunderschönen maroden Palais am Festungsgraben, mitten in Mitte. Wir dürfen hier schon seit 13 Jahren sitzen, freuen uns tatsächlich an diesem wunderbar geschichtsträchtigen Ort zu sein und möchten ihn eigentlich auch weiter ausbauen als ein Haus der Zivilgesellschaft, des Engagements, der Kultur. Ja, mal gucken, ob uns das gelingt.
Mal kicken hätte sie fast gesagt.
Ja!
Das ist schön. Das ehemalige Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft.
Ja.
Für die Leute, die schon länger hier im Osten Berlins wohnen, direkt in der Nähe der Straße unter den Linden. Bevor wir einsteigen, erstmal vielleicht zwei, drei Worte zur Stiftung. Was ist eigentlich die Stiftung Bildung und was sind eure Ziele? Was ist euer Auftrag?
Die Stiftung Bildung ist tatsächlich eine Stiftung, die sich darum kümmert, dass Bildung besser wird für alle Menschen in Deutschland, vor allem für Kinder und Jugendliche. Die Stiftung ist noch gar nicht so alt, im Gegensatz zu vielen anderen großen Stiftungen in Deutschland. Die ist jetzt 13 Jahre alt.
Wir sind im 13. Jahr.
Wir sind im 13. Jahr, ja. Und ist mal gegründet worden von zwei Handvoll Ehrenamtlichen, ohne viel Geld. Und ist irgendwie erfolgreich damit, dass sie vor allem über die Elternarbeit, aber nicht nur Menschen unterstützt, die sich im Bildungssystem engagieren.
Wie viele Leute seid ihr jetzt hier im Moment?
Also in der Spenden- und Lobbyorganisation Stiftung Bildung selbst sind wir bei rund 150 Menschen, davon 70 Ehrenamtliche, 64 Hauptamtliche. Genau.
Okay. Wie finanziert ihr euch? Ist eine indiskrete Frage, vielleicht ganz am Anfang.
Nein, überhaupt nicht, gar nicht indiskret. Also wir sind da sehr transparent. Das ist eine unserer Grundhaltungen auch. Da wir uns dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen, finden wir auch, dass wir dem Gemeinwohl transparent alles offenlegen. Kann man auch alles bei uns auf der Internetseite nachlesen. Wir haben im Jahr 2023 etwa einen Umsatz von 5,3 Millionen Euro gehabt. Der ist aber in 24 leicht zurückgegangen. Wir sind also gerade dabei, die letzten Dinge umzubuchen. Ich schätze, es sind so 5,1 Millionen in 2024. Und davon sind es zum einen staatliche Gelder aus Zuwendungen. Da ist das Bundesbildungsministerium mit dabei und aber auch das Bundesfamilienministerium. Und es sind eben freie Spenden von Privatpersonen und auch Firmen.
Okay. Du hattest gerade gesagt, Reinhard, euer Ziel ist es, die Bildung in Deutschland zu verbessern. Wie macht ihr das? Mit welchen Instrumenten, welchen Programmen?
Wir versuchen das auf ganz vielfältige Weise. Wir versuchen, Menschen da zu unterstützen, wo eben Bildung stattfindet, an den Bildungsstandorten, an Schulen, an Kitas, an Jugendclubs jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und wir versuchen, Menschen, die dort was bewegen wollen, zu unterstützen. Das sind oft Menschen, die sich in Fördervereinen engagieren. Das sind aber auch Kinder und Jugendliche, die sich engagieren und eben kleine oder größere Projekte machen wollen. Und was uns wichtig ist, wir tragen ihre Erfahrungen und Wünsche zusammen und versuchen sie an Politik zu adressieren und zu sagen, liebe Politik, in der Bildung im Land läuft einiges schief und wir sagen euch, wie es besser läuft. Nicht, weil wir uns das ausgedacht haben, sondern weil wir die Menschen gefragt haben, die in Bildung stecken oder sich für Bildung engagieren.
Also ihr nehmt die Themen aus den Bildungseinrichtungen auf und ventiliert sie dann sozusagen.
Genau, versuchen sie zusammenzufassen und an Politik zu bringen. Wir sind ja hier in Berlin auch relativ nah zumindest an der Bundespolitik dran. Wir unterstützen Menschen und Organisationen aber auch dabei, das selber zu tun. Also es gibt Landesverbände der Kita- und Schulfördervereine beispielsweise, die wir dabei unterstützen, bessere Lobbyarbeit in ihren Ländern zu machen, um an Geld zu kommen, um Bildung besser zu machen, um eben die Bildungsstandorte zu unterstützen.
An der Stelle ein ganz kurzer Sendehinweis. Episode 32 Da saß ich interessanterweise in dem gleichen Raum hier zusammen mit Dr. Claudia Nickel und Jochen Fest vom Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg. Die sind jetzt da irgendwie auch mit inkludiert sozusagen in deiner Aufzählung. Ne?
Genau.
Ja, im gewissen Sinne ist das sogar die Mutter der Stiftung Bildung. Also genau. Ich habe den Landesverband der Kita- und Schulfördervereine, also den LSFB Berlin-Brandenburg, tatsächlich mal vor 20 Jahren mitgegründet. Also ich durfte eine der Ehrenamtlichen damals sein.
Okay. Was muss man denn tun? Was muss man erfüllen? Was sind eure Erwartungen, wenn jemand sagt, ich möchte ganz gerne mit euch zusammenarbeiten als Bildungseinrichtung?
Oh, das ist ja eine schöne Frage. Aber eigentlich letztendlich haben wir Förderprogramme und die bringen wir auch in die Öffentlichkeit und sprechen auch direkt engagierte Menschen an oder auch Lehrkräfte oder auch Kinder und Jugendliche, Fördervereine. Wir schreiben sie öffentlich aus. Also insofern ist das für jede und jedermann offen. Und dann kann man aber natürlich genauso auch Anträge einfach stellen in unseren Förderfondsbereichen zu Themen wie Medienkompetenz, Ernährung, Entrepreneurship Education, also alles Mögliche. Insofern.
Und wenn es vielleicht kein ganz passendes Förderprogramm gibt oder kein ganz passendes Instrument, was man findet, kann man sich natürlich auch bei uns einfach melden, anrufen oder eine Mail schreiben und dann gucken wir, ob wir helfen können oder sagen, wer wir glauben, wer helfen kann, wenn wir das selber nicht können.
Okay, also Hintergrund meiner Frage war jetzt der, dass ja bei Stiftungen beispielsweise hat man ja oft diese Diskussion, okay, wir haben einerseits sozusagen eine öffentliche Finanzierung von Bildung und andererseits private Interessen, die möglicherweise über Stiftungen sozusagen mit reingebracht werden sollen. Und das macht natürlich ein Spannungsfeld auf. Also daher kam sozusagen jetzt meine Frage, welche Erwartungen ihr habt an Bildungseinrichtungen, die sagen, wir möchten ganz gern von euch gefördert werden, wir möchten was haben.
Also die Stiftung Bildung ist ja letztendlich keine Top-Down-Gründung, sondern es ist ja eine Entstehungsgeschichte der ehrenamtlich Engagierten im Bildungsbereich, eine Bottom-up-Bewegung voranzubringen, um eben dieses große Potenzial von rund 6 Millionen ehrenamtlich engagierten Menschen bundesweit in einer solchen ja echten Stiftung bürgerlichen Rechts bündeln zu lassen, um eben ja Bildung dort besser zu machen, wo sie besser gemacht werden kann oder eben auch es selber in die Hand zu nehmen. Und insofern sind wir da vielleicht auch eine besondere Stiftung im Vergleich zu anderen.
Okay. Ich frage jetzt mal ganz bewusst sehr offen, was ist Bildung aus eurer Sicht? Also da hat ja jeder so seinen eigenen Zugang zu. Was ist eurer?
Für mich ist Bildung, dass man irgendein Stück der Welt entdeckt, was einen interessiert und danach ein bisschen schlauer ist als vorher, schlauer gar nicht in dem Normativen, sondern man weiß einfach irgendwas Neues, anderes, was man vorher noch nicht wusste. Und das kann auf ganz verschiedenen Wegen stattfinden. Das kann in Bildungseinrichtungen stattfinden, aber es findet natürlich auch tagtäglich statt, dass man irgendwas Neues lernt.
Ja, lernen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, sein Handeln zu reflektieren, auf sich selbst, aber auch auf die Gemeinschaft und sogar nachfolgende Generationen. Ja, und für sein eigenes Glück und sein Leben ein bisschen die Verantwortung zu lernen, zu übernehmen.
Und darüber vielleicht auch für andere. Also wenn man weiß, wie man sein Leben selbst gestaltet und merkt, das funktioniert irgendwie, dann übernimmt man vielleicht auch Verantwortung für andere und gestaltet mit ihnen zusammen ein bisschen von der Zukunft.
Ich würde jetzt mal an einem ganz konkreten Punkt ansetzen, nämlich in den Schulen, die ihr ja auch indirekt sozusagen dann mitfördert. Wo seht ihr die größten Baustellen in Schulen, um genau diese Punkte zu verwirklichen? Die Ansatzpunkte für euch, wo man sagt, okay, an den und den Teilaspekten, da bringen wir uns mit ein. Oder da sehen wir einen großen Bedarf.
Ich glaube, Schule ist ein schwieriges System, weil es so sehr vordefiniert ist, was zu passieren hat. Also es werden junge Menschen reingeschickt und dann wird ihnen gesagt, was sie zu welchem Zeitpunkt können müssen. Dann kriegen sie dafür ab einem bestimmten Zeitpunkt Zensuren und ihnen wird gesagt, für eine Eins musst du das und das können und so sein. Egal, ob man da ist oder nicht, egal, ob es einen interessiert oder nicht. Und genau diese Fragen, wer bist du, was interessiert dich, wie lernst du, wie gehst du mit anderen Menschen um, wie bist du in der Welt, die werden wenig gestellt. Und zugleich ist Schule oft ein prekäres System, weil es hinten und vorne an Geld und Personal mangelt und man natürlich alles, was über die Stundentafel und die Lehrpläne hinausgeht, nur mit sehr viel Engagement von Einzelnen machen kann. Und es gibt dieses Engagement, aber es ist immer prekär. Und dieses relativ starre System zusammen mit der Prekarität machen das zu einem schwierigen System. Und ich glaube, was an Schule auch schwierig ist, ist dass auf einer bestimmten Vorstellung von Lernen aufsattelt, die für manche funktioniert und für andere nicht. Also bestimmte Arten von Wissen werden vermittelt, andere nicht. Sehr viel Sachwissen, weniger emotionale und soziale Kompetenzen. Und Menschen sind unterschiedlich. Und diese Vielfalt von Menschen wird, glaube ich, im System Schule viel zu wenig berücksichtigt.
Hm. Ja, ich glaube auch, die größte Herausforderung ist eigentlich, dass die 40.000 Bildungsorte, die Schulen einfach je individuelle Lösungen finden müssen, ja, weil eben Kinder und Jugendliche unterschiedlich sind, weil die Rahmenbedingungen unterschiedlich sind, weil die eine Schule marode und die andere perfekt saniert ist, weil die eine Schule im ländlichen Raum und strukturschwachen Raum liegt, die andere aber sozusagen im großstädtischen Brennpunktbereich. Also, und da ist, glaube ich, auch unser Ansatz der zu sagen, wir adressieren die Hochengagierten aller Generationen in der Schule. Also das können die Kinder und Jugendlichen selber sein. Das kann aber auch der Kiez, die Nachbarin, der Nachbar um die Ecke sein, die sozusagen sich darum bemühen, dass die Kinder an dieser Schule genau das bekommen, was sie sozusagen brauchen. Und auch die Schule letztendlich den nächsten Entwicklungsschritt selber geht. Ja, das heißt also, wir versuchen von innen her jede einzelne Schule zu befähigen mit Geld und mit Ressourcen, sich weiter immer besser zu machen und zu transformieren und so das System sukzessive von unten sich ja zu erholen, sich wieder zu guten Schulen und guten Ausbildungsorten zu entwickeln.
Und dieses Angebot findet man, also Angebot in Anführungszeichen, findet man dann auf eurer Webseite. Also ja. Wenn man sagt als Schule, ich würde mich da informieren wollen.
Ja, genau. Ja.
Und wir versuchen auch, es relativ themenunabhängig zu machen. Natürlich haben unsere Förderangebote Themen, weil wir auch Geldgebende haben, denen bestimmte Themen besonders wichtig sind. Aber unsere Idee ist eigentlich, dass die Bildungsorte selbst am besten wissen, was sie brauchen könnten und wir sie dabei unterstützen und vielleicht noch ein bisschen Beratung mitgeben, aber sie eigentlich machen lassen, ihnen ein bisschen Geld und Unterstützungsangebote.
Was sind denn eure Prioritätensetzungen? Also ich sag mal, ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt in der Schule und ich stelle jetzt einen Antrag auf Geld erstmal nur. Mhm. Ich hätte gern irgendwie Geld für irgendeinen Anlass. Was ist sozusagen für euch der Maßstab zu entscheiden, machen wir oder machen wir nicht?
Mhm. Also tatsächlich, wenn man jetzt unser Patenschaftsprogramm nimmt, ist es so, dass wir, also dass da der Rahmen letztendlich ist, dass wir Patenschaften zwischen gleichaltrigen Kindern stiften wollen. Mhm. Du hättest jetzt eine Idee, sagst, ich möchte zum Beispiel einen Podcast an der Schule etablieren und Kinder und Jugendliche sollen lernen, wie mache ich einen Podcast? Und das möchtest du sozusagen in einem Tandem-Modell machen, ja, und dann findest du 10 Kinder und die vielleicht miteinander Tandems eingehen möchten. Und für diese 10 Kinder geben wir dann Geld. Und ihr setzt diesen Podcast zum Beispiel um, kauft die Technik ein und bringt dann einen Podcast der Schule auf den Weg, wo die Kinder am besten selber sagen, wie sie sich die Schule wünschen oder wie sie sich fühlen, wie das mit der Integration läuft, welche Herausforderungen sie zu stemmen haben oder welche Ideen sie in die Welt bringen wollen. Beim Förderbereich ist es allerdings eher so, da fragen wir dann auch nach der Idee. Und da entscheidet eine Jury von jungen Menschen tatsächlich, da ist zwar ein Vorstandsmitglied dabei, aber ansonsten sind es 5 junge Menschen. Mhm. Und die gucken sich einmal im Monat die Anträge an, die hier reingekommen sind. Und insofern ist da die Entscheidung tatsächlich bei jungen Menschen über diese Förderanträge.
Okay, das heißt, die haben dann sozusagen für ihren Entscheidungsnachmittag, sage ich jetzt mal, so ein Budget und Anträge und dann heißt es, verteilt jetzt mal bitte Summe X auf diese Anträge irgendwie.
Richtig, genau. Es gibt bestimmte Budgets, die wir eben in den verschiedenen Bereichen haben und dann wird geguckt, sind Kinder beteiligt in den Projekten, wie nachhaltig ist das Projekt, was soll gefördert werden, inwiefern sorgt es sozusagen für eine weitere Transformation der Schule und bleibt auch nach der Förderung erhalten. Und tatsächlich sind die jungen Menschen ziemlich kritisch.
Okay.
Was du vielleicht merkst, ist, dass wir versuchen, an verschiedenen Stellen immer wieder junge Menschen einzubeziehen, sowohl in den Projekten, die wir unterstützen, als auch in der Auswahl und Konzeption von unseren Projekten und Fördermitteln, weil uns das wichtig ist, es nicht nur zu sagen, dass Partizipation wichtig ist, sondern wir versuchen es an bestimmten Stellen zu installieren, damit auch unsere blinden Flecken als Erwachsene, die wir nun mal ja leider sind, so ein bisschen herausgefordert werden und wir merken, aha, das spielt irgendwie für junge Leute keine Rolle, aber die haben diesen Vorschlag, dann machen wir vielleicht eher das.
Das ist sowieso so ein großes gesellschaftliches Thema, also die Repräsentanz von, ich finde, das klingt mal so alt, wenn ich sage, die jungen Leute. So, aber die Repräsentanz von Leuten halt unter 25, unter 20, ne, so in der politischen Diskussion beispielsweise. Und die da gezielt reinzuholen, finde ich gut und wichtig.
Und es ist überhaupt nicht einfach, ne? Junge Leute haben andere Lebenswelten, die haben eine andere Sprache. Ja. Und aber man kann sie einbinden, und zwar nicht nur die Hochqualifizierten aus dem Gymnasium in Prenzlauer Berg, sondern von überall. Es braucht vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Anstoß, ein bisschen mehr Anleitung, ein bisschen mehr Zureden. Ey, du wirst ja auch gehört. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht tun sollte, sondern gerade dann.
Also ich merke immer wieder, jetzt als Ehrenamtler in Schulen, dass es auch wirklich notwendig ist, sich als Erwachsener einfach mal auch ein Stück weit zurückzunehmen. Also bewusst auch mal zurückzunehmen, weil man neigt dann, glaube ich, dazu, zu sagen, naja, komm, also aus meiner Perspektive, und ich habe ja schon 20 Jahre länger darüber nachgedacht, so. Ich glaube, man neigt irgendwie dazu, auch wenn man es vielleicht gar nicht will, aber.
Ist ja auch herausfordernd, oder? Wenn man glaubt, es besser zu wissen, dann irgendwie mal erstmal zuzuhören. Aber es ist auch total bereichernd zu merken, da sind andere Leute, die machen sich auch Gedanken und die kommen vielleicht ein bisschen woanders an, aber es ist ja auch nicht so schlimm.
Mhm. Nee, ist es auch gar nicht. Also letzten Endes sind ja auch selten Operationen am offenen Herzen, die man irgendwo macht, ne?
Ja, und ehrlich gesagt, meine Neugier überwiegt oftmals.
Ja, genau.
Tatsächlich bin ich immer sehr neugierig, was junge Menschen an Ideen bringen und wie sie vielleicht auch die Welt anders gestalten.
Definitiv. Also wie gesagt, nur diese Wahrnehmung, wenn man in einer Schulkonferenz sitzt, dann wirklich mal zu sagen, okay, nee, wir priorisieren jetzt mal, auch wenn Schülerinnen und Schüler nur ein Drittel der Gemeinschaft sozusagen sind, gegenüber zwei Dritteln, die halt erwachsen sind, wir priorisieren jetzt mal die Schülerinnen und Schüler. Das ist, glaube ich, für viele Schulen trotz allem schwierig, so in der Übersetzung.
Ich glaube, für viele Menschen, also die Gesellschaft funktioniert ja so, dass man Älteren mehr Kompetenz zuschreibt erstmal. Es sei denn, sie sagen, was völlig dumm ist und den Jüngeren weniger, aber das ist, glaube ich, ein Fehler, weil die Kompetenzen sind einfach anders verteilt, sind einfach unterschiedlich.
Ich habe nur noch ganz kurz dazu, ich habe neulich eine Statistik gesehen, da ging es um die Altersverteilung innerhalb der Wählerschaft. Und das fand ich wirklich deprimierend. Also nicht, weil ich nicht Leuten wünsche, dass sie älter werden, aber irgendwie 42% der Wählerinnen und Wähler sind über 60. Und irgendwie die 18- bis 20-Jährigen machen irgendwie nur 2 oder 3% aus. Also das ist wirklich
eklatant.
Das
macht was mit politischen Gleichgewichten.
So. Was mich noch interessieren würde bei den Programmen, die ihr aufsetzt, gibt es da so eine Art, ich frage mal ganz direkt, ich sag mal so eine Art soziale Komponente, dass man sagt, wir wollen bestimmte Milieus stärker fördern als andere, oder?
Also Chancengerechtigkeit ist eins unserer Grundwerte und insofern klar achten wir darauf, dass das sozusagen auf Chancengerechtigkeit einzahlt. Ich glaube, das ist in unserer DNA von Anfang an drin, auch letztendlich in Fördervereinen, die ja sozusagen sich dem Gemeinwohl verschrieben haben. Also das können wir, glaube ich, gar nicht wegdenken.
Was wäre denn so eure Wunschvorstellung davon, wie Bildungseinrichtungen, ich bleib's mal beim Beispiel Schule, funktionieren könnten?
Ich glaube, wir träumen ein bisschen von einer demokratischen Lehrkultur. Und auch, dass Schulen nicht nur partizipativ sind und Beteiligung lehren, sondern permanent auch weiter lernen. Dass es offene Orte sind, wo Gesellschaftsgestaltung zwischen allen Generationen stattfindet. Also mein, sagen wir mal, Traum, Förderverein wäre ein Förderverein, wo selbstverständlich Kinder und Jugendliche Mitglieder sind, wo Erziehungsberechtigte Mitglied sind, wo Lehrkräfte, pädagogisches Personal, wo die Firma um die Ecke oder auch Nachbarinnen und Nachbar um die Ecke mitwirken. Und so einfach diesen Bildungsort für ihr Dorf, für ihre Kommune, für ihren Bezirk, für alle zugänglich machen und einfach, ja, Bildung eine Gesellschaftsaufgabe, eine gemeinschaftlich getragene Gesellschaftsaufgabe ist.
Und diese Orte sehen auch anders aus. Also sie sehen nicht aus wie jetzt Schulen mit Klassenräumen, wo vorne eine Kanzel steht und wo jemand predigt, sondern sie sind offene Orte mit offenen Türen, wo es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich zu begegnen, sich zurückzuziehen, miteinander ins Gespräch zu kommen und wo es dann eben auch Lehrkräfte gibt, die ansprechbar sind. Und ich glaube, es sieht auch von der Aufteilung der Zeit anders aus. Also man hat keine Stunden mehr, wo man nacheinander Themen abhandelt, sondern man hat Lerngelegenheiten und teilt sich seine Zeit selbst ein, was ja einen ja auch gut aufs Leben vorbereitet, weil irgendwann muss man sich zumindest einen Teil der Zeit selbst einteilen und am besten man lernt früh, wie das geht.
Ja, die Frage bleibt ja, glaube ich, auch, ob die Schule der Zukunft überhaupt, überhaupt der Lernort an sich ist, ja, oder ob es nicht tatsächlich, wie viele Arbeitswelten heute ja aussehen, man kommt eher in dem Moment, wo man sich analog begegnen möchte, in die Arbeit, ins Büro, aber viel, wo man eigentlich eher zurückgezogen Dinge erledigen muss, dass man das tatsächlich eben eigentlich gar nicht im Büro macht und vielleicht auch gar nicht in der Schule macht, ja, dass es sozusagen zwar Coworking Spaces in der Schule gibt, wo man arbeiten kann, aber gleichzeitig auch sehr viel mehr Lernorte außerhalb des Schulgebäudes sind, ja, und also die Pandemie hat es ja so ein bisschen gezeigt, was möglich wäre, ansatzweise. Aber das, glaube ich, wäre schon auch nochmal gut, wenn man über dieses Konstrukt von was findet in der Schule statt, was findet an der Schule, um die Schule oder vielleicht auch an ganz anderen Lernorten statt.
Ich habe vor einer Weile mal einen Schulneubau gesehen, ein Projekt, ich glaube, es ist noch nicht realisiert, in Frankfurt, was von den Montagsstiftungen begleitet werden. Die begleiten so Schulneubauprozesse. Und die haben nicht nur die Schule neu gestaltet, im Sinne von, die haben die Klassenräume abgeschafft, sondern sie haben auch die Schule integriert in den Sozialraum. Also der Park nebenan wurde dann der Schulhof, wurde sich geteilt mit den Anwohnenden aus dem Viertel. Die Bibliothek nebenan wurde auch die Schulbibliothek. Mhm. Und solche Konzepte sind total spannend, weil man da genau das realisieren kann, was du gerade gesagt hast. Man kann sich zeitlich und örtlich woanders hin orientieren und kommt in der Schule dann zusammen, wenn es Zeit ist, zusammenzukommen oder wenn man Austausch möchte.
Mhm. Also so nehme ich auch das Lernen ja auch bei meinen eigenen Kindern war. Also ich finde Schule da auch oft wahnsinnig unintuitiv. So, weil wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, die lernen ja im Grunde überall. Also sobald sie irgendwo in der Stadt unterwegs sind, was ist das? So Orte, wo die Reize einfach kommen und man nicht das Gefühl hat, okay, da setze ich jetzt hier hin und dann so ein Trichter und dann irgendwie oben rein.
Aber ich glaube, dieses intuitive Lernen verlernt man in Schule auch ein bisschen, weil es immer mit Bewertungssituationen verbunden wird. Also es gibt potenziell eine Note für das, was man gerade tut. Und wenn es keine gibt, warum soll man sich dann anstrengen? Weil man muss sich ja 8 Stunden am Tag oder Ähnliches anstrengen, um bewertet zu werden. Und dann ist das andere Lernen natürlich zu viel. Also ich stelle es oft fest bei so Jugendlichen, so 16, 17, 18, dass die immer erstmal gucken, was will die Lehrkraft eigentlich von mir wissen und gar nicht, ist das interessant für mich? Lerne ich hier gerade was? Erfahre ich hier gerade was Neues?
Ja.
Ja, ich muss darüber nachdenken, weil letztendlich natürlich auch die Frage ist, inwiefern wir junge Menschen hin zu dem begleiten, was sie sein, also ne, so über sich selber herauszufinden, was sie interessiert, wo ihre Fähigkeiten sind, wo ihre Neugier sie hinträgt. Und ich träume manchmal von so einem Prozess, sozusagen von so einem Visionstrainingsprozess eigentlich oder Potenzialreflexionsprozess von 2 Jahren, ja, also sprich an weiterführenden Schulen, wo man so sagt, okay, Klasse 7, 8, 9 oder so, gibt es Zeit und Raum, wo junge Menschen mehr rausfinden über, wer bin ich, was kann ich, was macht mir Freude, was fällt mir sozusagen besonders schwer, oder und dann eigentlich sukzessive einen Menschen dahin zu begleiten, eben sich selber zu finden auch, ja. Und dann, glaube ich, wäre man mehr an dem Punkt, dass Menschen auch aus dem Schulsystem rauskommen und eigentlich sagen können, ja, ich weiß, was ich will, ja, ich weiß, will ich jetzt eine duale Ausbildung machen, will ich einen Handwerksberuf lernen, will ich irgendeinen Auslandsaufenthalt machen oder sonst irgendwie was. Aber tatsächlich begleiten wir, finde ich, junge Menschen zu wenig eigentlich dahin.
Du hast dieses jetzt wirklich gerade auch sehr handfeste Beispiel irgendwie schon gebracht, wo ich finde, dass man es da auch wirklich immer sehr, also da kristallisiert sich dann auch in dem Moment, wo es in die Berufsorientierung geht. Dass Kinder und Jugendliche eigentlich nicht wissen, was will ich denn? Und das finde ich tatsächlich schade, wenn man so lange in einer Bildungseinrichtung war und dann eigentlich gar nicht weiß, was kann ich eigentlich?
Ja, Berufsorientierung würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen vorsichtiger sehen, weil wir ja gar nicht mehr sagen können, was sind die Berufe, in der Zukunft und wie schnell wird es welche Berufe geben. Aber ich glaube, wenn ich mehr über mich selber wüsste, genau, was ich gut kann oder was ich nicht gut kann, dann weiß ich eben möglicherweise, ich bin eher ein Mensch, der im Team arbeiten muss, ein Mensch, der das Digitale sehr liebt oder die Natur oder sonst irgendwie was. Das würde, glaube ich, schon sehr viel mehr nachher helfen. Berufsorientierung klingt immer so konkret. Ich komme aus der Schule und dann weiß ich, ich werde jetzt Maurerin.
Nee, also tatsächlich in die Richtung gedacht, meinte ich es jetzt tatsächlich auch. Also genau, Berufsorientierung impliziert sich ja im Grunde schon, dass man dann sagt, okay, der und der Ausbildungsberuf, aber so weit muss man vielleicht wirklich gar nicht gehen, sondern einfach zu sagen, okay, was sind jetzt eigentlich meine Stärken, mit denen ich irgendwie wuchern kann.
Ja. Ich glaube, was eine wichtige Frage ist und eine wichtige Kompetenz, die man in Schule kaum lernt, ist, die richtigen Fragen zu stellen. Also wenn junge Menschen aus Schule rauskommen und wissen, in welche Richtung kann ich gucken, was interessiert mich so und welche Fragen muss ich mir und der Welt stellen, um rauszufinden, was ich so machen möchte im Leben, dann ist das doch eine total wichtige Kompetenz. Aber ich habe die nicht in Schule gelernt und ich glaube, viele andere auch nicht.
Lass mal so stehen an der Stelle. ja, ist wohl so. Habt ihr ein Lieblingsprogramm jeweils?
Also,
hier in der Stiftung? Also, darf man das so sagen als Chefin? Das ist mein Lieblingsprogramm.
Na, ich glaube, das, was mich sehr antreibt, ist tatsächlich die Befähigung zur Beteiligung. Und insofern finde ich, ist ganz wunderbar, dass uns in den Jahren jetzt schon gelungen ist, dass eben zum Beispiel die Bundesschülerkonferenz gestärkt ist und ein hauptamtliches Backoffice hat und so wirklich bundesweit sukzessive die Landesschülerinnenvertretung und eben die Bundesschülerkonferenz die betroffenen Perspektive, also die Perspektive von Schülerinnen und Schülern selber ins Bildungssystem einbringen kann. Ne? Also weil die These, die wir hatten, als wir die Stiftung Bildung uns gewünscht oder vorgestellt haben, war, dass wir den Abwärtstrend des Bildungssystems in Deutschland stoppen, indem wir praktisch die betroffenen Perspektive mit reinnehmen, indem wir die Beteiligten vernetzen, ihnen Ressourcen geben, Geld, Wissen, was auch immer, oder auch Zugänge, um Politik zu erreichen. Und dass uns das gelungen ist, ja, das finde ich schon wirklich sehr beeindruckend. Und insofern freue ich mich über das Backoffice der Bundesschülerkonferenz oder jetzt ganz jüngst bei uns das Backoffice auch der BEFGI. Das ist die Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertagesstätten und Kindertagespflege. Und natürlich wünsche ich mir auch ein solch hauptamtliches Backoffice für den Bundesverband der Kita- und Schulfördervereine. Und eben auch für den Bundeselternrat. Also das sind die Eltern an Schule. Und dann, glaube ich, haben wir die Beteiligungsstrukturen, die mit einer großen Expertise des Bildungssystems bisher nicht mit groß genug gestalten, dann haben wir die am Tisch und im Diskurs und können, glaube ich, gemeinsam wirklich Bildung in Deutschland besser machen. Insofern, wenn du mich nach einem Lieblingsprogramm, so ist es doch diese Beteiligung der betroffenen Perspektive, die mich, wo ich glaube, dass da die größte Wirkung drin ist. Mhm.
Da ist auch, glaube ich, ein Riesenbedarf, wenn ich dazu sagen darf. Also, weil diese Elternvertretungen und auch Schülervertretungen, das sind ja alle ehrenamtlich arbeitende Gremien, die ja dann neben dem eigentlichen inhaltlichen Arbeiten noch diese gesamte administrative Arbeit haben. Und umso mehr Gremien man hat, in denen man mitwirkt, umso größer wird auch dieser administrative Aufwand. Also ich bin da immer wieder erstaunt, wie viel Arbeit.
Ja, und wir dürfen jetzt gerade hier in der Organisation ja erleben, was das bedeutet. Also die Schülerinnen und Schüler sagen uns selber, vorher hatten sie 80% mit der Administration zu tun und haben eben sozusagen sich nur 20% inhaltlich einbringen können. Und das hat sich halt komplett gedreht. Jetzt kommt sozusagen 80% inhaltliche Arbeit. Und 20% haben sie sozusagen noch mit Administration zu tun. Und und wir profitieren davon, diese Expertise zu haben. Und ich bin fest davon überzeugt, hätten wir diese Expertise schon am Verhandlungstisch zur Pandemie gehabt, dann wäre es nicht zu so langen Schließungszeiten gekommen von Kita und Schule. Und wir hätten als Gesellschaft heute nicht das sozusagen auszubaden, was wir noch gar nicht wissen, was wir alles auszubaden haben. Ja, also deswegen ist es für mich eine ganz wichtige Stimme am Tisch.
Und man merkt es auch, ne? Man merkt, wie die Ehrenamtlichen aus der Bundesschülerkonferenz viel mehr mit Positionen gehört werden, in der Öffentlichkeit sind, bei Lanz sitzen, das ist vielleicht nicht repräsentativ, aber man merkt schon, dass die Stimme von Schülerinnen und Schülern viel ernster genommen wird, dadurch, dass sie sich eben nicht mehr nur mit der Verwaltung beschäftigen müssen. Und das ist natürlich ein schöner Zustand, auch für alle anderen zivilgesellschaftlich Engagierten, die das ja tun, weil sie was verändern wollen und nicht, weil sie Reisekostenabrechnung machen wollen.
Das stimmt wohl, ja.
Und ansonsten muss ich natürlich auch sagen, jeder Euro, ob Spendeneuro oder staatlicher Euro, den wir sozusagen schaffen, bis ans Kind zu bringen, ja, also sei es eine Idee, die von jungen Menschen umgesetzt wird, eine Projektidee oder eben eine Patenschaft, wo zwei Kinder zusammen eine, ja, einfach eine Freundin und einen Freund gefunden haben, die machen mir Gänsehaut. Also das finde ich schon traumhaft.
Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen zu diesem Patenschaftsprogramm, weil ich fand das toll eigentlich. Mhm. Wie funktioniert das? Wer organisiert sowas?
Also wir haben dieses Patenschaftsprogramm 2016 gestartet und das Besondere dabei ist eben tatsächlich, dass zwei gleichaltrige Kinder oder junge Menschen miteinander eine Patenschaft eingehen. Und entweder hat ein Kind eine Herausforderung oder beide sogar. Das kann Sprachschwierigkeiten sein, das kann ein neues Ankommen in Deutschland sein, das kann aber auch eine körperliche Einschränkung sein oder was auch immer. Und diese beiden Kinder vereinbaren dann tatsächlich, dass sie ein Tandem sein wollen, auf irgendeine Art und Weise, Matching-Prozess, wie auch immer. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, immer sehr standortbezogen. Finden die beiden Kinder sich und dann unterschreiben sie tatsächlich eine Vereinbarung, in der sie dann auch so festlegen, was sie in ihrer Patenschaft machen möchten.
Okay, und die sind dann zwangsläufig in derselben Bildungseinrichtung?
Ja, das ist in den meisten Fällen so. Es gibt manchmal tatsächlich Tandems zwischen zwei verschiedenen Bildungseinrichtungen. Das ist zum Beispiel mal in Mecklenburg-Vorpommern das war eine Schule mit Förderbedarf und ein Gymnasium, die sie nebeneinander lagen, aber wo die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Also das gab es auch, aber das ist eher selten. Also meistens findet es an einer Kita oder einer Schule statt. Genau, und eine Vereinbarung, die ich super gerne zitiere, ist, da haben sich zwei Kinder aus der dritten Klasse, haben sich vorgenommen, zusammen Hausaufgaben zu machen, zusammen Sport zu machen, zusammen Döner zu essen und sich zu umarmen und das zweimal die Woche.
Ach, schön.
Schönes Projekt.
Ja, total. Und das zeigt so ein bisschen, was die Patenschaften möglich machen. Ne? Also von diesem reinen Lernen, natürlich Freizeitaktivitäten, aber dann eben auch einfach Dinge miteinander tun und bis zu diesem Herz, so von wegen, ich habe einen Menschen, den ich gerne mag und das drücken wir so aus. Und wenn ich mir jetzt also vorstelle, wir evaluieren die Patenschaften tatsächlich jährlich und wir haben auch eine Langzeitevaluation laufen und das sind ganz schöne Wirkungszahlen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die sind erwachsen geworden und eins von diesen beiden Kindern kam zum Beispiel jetzt aus der Ukraine und die bleiben ihr ganzes Leben lang miteinander befreundet und wer weiß, vielleicht entsteht dadurch irgendwas Weltumspannendes und eine Firma, die irgendwie europaweit arbeitet oder wie auch immer. Also insofern, das sind so Gänsehautmomente, die mich erreichen.
Was mein Lieblingsprojekt in der Stiftung Bildung ist, ich habe kein Lieblingsprojekt in der Stiftung Bildung. Ich finde alle unsere Projekte gut. Ich finde, und darüber bin ich auch zur Stiftung gekommen, die Partizipation von den Menschen, die im Bildungssystem unterwegs sind, gerade den jungen Menschen, total wichtig. Deshalb habe ich vor über 10 Jahren angefangen, mich hier zu engagieren. Und ich bin total stolz drauf, was alles passiert ist in diesen 10 Jahren. Und glaube, da geht noch viel, viel mehr. Und worüber ich mich aber besonders freue, ist, dass wir seit ein paar Jahren uns auch um Jugendclubs kümmern und versuchen, die zu unterstützen, dass Kinder und Jugendliche da auch selbst ausgedachte Projekte machen, gerne mit Unterstützung des Personals da, weil das Orte sind, wo Kinder und Jugendliche hingehen, die vielleicht in Schule nicht so gerne sind oder die zu Hause nicht so gerne sind und dann im Jugendclub eben einen Ort haben, wo sie sich einfach aufhalten können und ganz viel können und wenig müssen. Und das zu unterstützen, gerade weil die auch oft prekär sind, oft von Kürzung und Schließung bedroht sind, das finde ich gesellschaftlich total wichtig, weil das, glaube ich, auch wichtige Orte für die Demokratie sind.
Ja, man muss dazu sagen, den Ort haben wir ja jetzt in den letzten 2 Jahren so ein bisschen als Pilotprojekt evaluiert und geguckt, erreichen wir eigentlich im Sinne der Chancenungerechtigkeit da auch nochmal über einen anderen sozusagen strukturellen Wirkhebel junge Menschen, die wir sonst nicht erreichen können. Und tatsächlich ist das jetzt ein Programm, was wir ausbauen können. Also die Evaluation hat das bestätigt. Und genau, wir werden jetzt ausweiten Richtung Berlin-Brandenburg, aber tatsächlich mit mehr Geld können wir auch noch bundesweit dann arbeiten. Also da sind wir zum Beispiel auch auf jeden Fall noch auf der Suche nach weiteren Spenden.
Okay, findet man auf der Webseite nämlich an.
Ja, natürlich. Genau.
Cool. Welche Weichenstellung würdet ihr euch von der Bildungspolitik wünschen?
Wir fordern seit Jahren, und das zu Recht, wie wir jetzt gerade merken, mit der Bundesschülerkonferenz tatsächlich 5 Millionen im Bundeshaushalt für diese Bundesbildungsengagementstrukturen. Also man muss sich das so vorstellen, das Bundesbildungsengagement hat 6 Millionen ehrenamtlich Engagierte bundesweit. Es ist das zweitgrößte Engagementfeld kurz nach dem Sport. Wir arbeiten daran, dass es das erste Engagementfeld wird oder das größte. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass es so still in einem Blindspot so zwischen den Ministerien gesellschaftlich gewachsen ist, weil das eine Ministerium eben für Bildung und das andere für Engagement zuständig ist, haben diese Strukturen, sind eben hauptsächlich ehrenamtlich aufgestellt. Also haben diese Strukturen kaum Hauptamt. Wenn wir aber dieses Potenzial von diesem großen Wirkhebel zum Fliegen bringen wollen, und wir haben keine Zeit, darauf eigentlich zu warten, dann wären es tatsächlich diese 5 Millionen, die helfen würden, diese hauptamtlichen Strukturen dem Ehrenamt zur Verfügung zu stellen und damit eben auch dieses Potenzial vollständig heben zu können. Und das ist eine, ja, unserer größten Forderungen, glaube ich, an ja, die Regierung der letzten Jahre, aber auch an die neue kommende.
Welche auch immer da kommen mag. Wir warten jetzt noch. Heute warten wir noch knapp 3,5 Wochen bis zur Wahl. Magst du noch was hinzufügen?
Ich glaube, ich hätte jetzt nicht mit so einer konkreten Forderung geantwortet, sondern gesagt, liebe Politik, orientiert euch doch nicht daran, was geht und welches Bundesland welchen Bildungsbereich wie gut macht, sondern daran, wie man sich ein Bildungssystem vorstellt, was im 21. Jahrhundert Menschen ermöglicht, eben als selbstwirksame Individuen am Ende da rauszukommen und die Welt mitzugestalten. Und ich glaube, wenn man diese Frage stellt, dann kommt man auch zu einer anderen Bildungspolitik und dann ist es mir völlig egal, ob die föderal organisiert ist oder im Bund oder wie auch immer. Das sind, glaube ich, irgendwie so nachrangige Fragen, sondern die Frage ist, was ist die Vision dahinter? Was ist die Idee, was Bildung können kann? Und dazu muss man natürlich die Betroffenen fragen und so weiter, aber man muss, glaube ich, sich erstmal diese Frage wieder stellen, wozu kann Bildung da sein und nicht, warum ist es schwierig, ein Bildungssystem zu gestalten, warum fehlen uns die Lehrkräfte, warum stürzen uns die Schulbauten ein und so weiter.
Aber warum stellen wir diese Frage eigentlich so im Grundsatz so selten? Also wenn ich mir Bildungsdebatten angucke oder bildungspolitische Debatten, ist es immer, wie du gerade sagtest, oft eine Strukturdebatte oder eine Finanzierungsdebatte, aber selten die Frage, was meinen wir eigentlich?
Also ich glaube, diese administrativen Fragen sind wichtig, aber sie sind nicht die erste Frage, die man stellen sollte, sondern erstmal das, wohin wollen wir und warum. Und warum man sich die Frage nicht stellt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil Gesellschaft sowieso wenig Visionen hat und wenig Vorstellung von der Zukunft, was vielleicht auch verständlich ist, wenn die Welt drumherum immer ungemütlicher wird und immer zu viel ist, stellt man sich nicht mehr die Frage, wie könnte sie denn doch sein? Und ich glaube, das ist trotzdem genau die richtige Frage.
Ich finde, die Frage gehört tatsächlich an den Bildungsstandort, weil da ist sie beantwortbar. Wenn man sie aber auf zu großer Ebene stellt, dann kommen wir nicht in den, also dafür ist der politische Apparat, wechselt der zu schnell. Dafür sind 4 Jahre sozusagen eine viel zu kurze Zeit. Das heißt also, Ich glaube, was wir jetzt gerade ändern, ist, dass wir die Bedarfe in der Öffentlichkeit haben. Das ist ja auch ein Erfolg, glaube ich, mit der Stiftung Bildung, dass eben bestimmte Themen endlich in der Öffentlichkeit sind. Ja, einstürzende Schulbauten, unsere Kampagne vor 12 Jahren, hat gezeigt, dass es auch marode Schulen am Starnberger See gibt und dass es nicht ein Phänomen von einem armen Bundesland ist. Aber sozusagen, wie wollen wir, dass Bildung an unserer Schule ist und wie wollen wir mit unseren Möglichkeiten, dass Kinder aus unserer Schule rausgehen? Das ist eine Antwort, die kann tatsächlich und muss meines Erachtens auch in die Schule reingegeben werden. Und dann ist ob Land oder wer auch immer zuständig, dann für die großen qualitativen Sachen, ne? Also das, was es sich ein Abitur in allen Bundesländern gilt oder dass ich eben wechseln kann und das System durchlässig ist, was es ja glücklicherweise in Deutschland durchaus ist, ja, oder aber, dass Vielfalt das neue Normal ist und wie das passieren kann, dass die Akzeptanz einer Einwanderungsgesellschaft und wie sozusagen Sprache gelernt werden kann, das sind sozusagen dann die großen politischen Themen oder natürlich, dass eine Schule best ausgestattet ist und genügend Lehrkräfte hat. Aber diese große Frage kann politisch nicht beständig auf der Agenda gehalten werden, weil sie zu kurzfristig ist für die Wahlperiode.
Also ich bin ja total bei dir, dass man das an den Bildungsstandorten fragen muss, aber es braucht, glaube ich, irgendeinen Riemen, einen Transmissionsriemen von diesen Standorten zu der größeren Politik, um sie zu informieren darüber, was an den 13 Standorten im Landkreis so und so gesagt wurde, um zu sagen, da will dieser Landkreis hin. Und ich frage mich immer, wie macht man das? Also es gibt viele gute Beispiele in Deutschland, wie Dinge gelingen können und trotzdem eine sehr negative Stimmung in Bezug auf Zukunft im Großen. Und irgendwie muss man da doch aber hinkommen von diesen vielen Beispielen, von den vielen Menschen, die sich engagieren und sagen, wir wollen unser Umfeld gestalten, hinzu auch unser Land, unsere Demokratie ist gestaltbar, auch im Bildungsbereich. Und dafür muss man, glaube ich, auch manchmal solche großen Fragen stellen. Mhm. Es muss vielleicht nicht passieren, so ganz nah an der Politik, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, einen großen Bürgerrat Bildung zu machen, vor allem mit jungen Menschen, noch mit ein bisschen anderen, die über diese Visionsfrage nachdenken und dann ein Ergebnis präsentieren, was breit öffentlich diskutiert wird, zum Beispiel zurückgespielt wird an die Standorte und die gucken dann, was machen wir damit? Passt das für uns? Muss es was anderes sein? Damit man in einen Diskussionsprozess kommt, der nicht tagespolitisch getrieben ist, nicht administrativ getrieben ist, sondern der diese große Frage irgendwie aufs Tapet bringt und da eine Weile hält.
Also ich meine, wir arbeiten ja mit anderen Stiftungen auch daran, dass es letztendlich diesen, sagen wir mal, Bildungsgipfel alle 2 Jahre gibt. Ne? Das wäre sozusagen dieser Metadiskurs, der diese Frage eigentlich permanent im Diskurs der Gesellschaft hält. Und das fände ich ein super Instrument. Ja, absolut machbar. Da kann man tatsächlich mit allen Beteiligten, Betroffenen, mit den neuesten wissenschaftlichen Expertisen, mit der dann agierenden, zuständigen Politik, ob Land, ob Bund, am besten sozusagen beide und eben auch kräftigen, finanzkräftigen Stiftungen, eben aber auch mit der Schülerinnenperspektive auch immer wieder das Thema in die Öffentlichkeit bringen und eben abgleichen. Und ich glaube, da würde dann diese Frage, sind wir eigentlich auf dem Ziel dahin, ja, gute Bildung zu haben, gute Bildung für jedes Kind zu haben, die 17 Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Breite getragen zu haben, das Konzept. So, ne, sind wir da auf dem richtigen Weg? Aber dafür muss es, glaube ich, so eine Art 2-jährigen Bildungsgipfel geben, der das leisten könnte, in meinen Augen.
Wer müsste da alle drinnen sitzen?
Genau, also wir sagen, also du bist viel besser drin, ne, weil du jetzt ja gerade aber letztendlich ist es Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik.
Junge Menschen.
Junge Menschen natürlich, klar.
Alle, die sich halt im Bildungssystem irgendwie bewegen, ne, und vielleicht auch die, an die man nicht denkt, also die nicht pädagogischen Fachkräfte, die auch an Schule und Kita viel unterwegs sind und so weiter.
Also weil ich immer wieder feststelle, da ich auch am Anfang, als ich diesen Podcast mal gegründet habe, habe ich komplett unterschätzt die Breite des Feldes.
Ja.
So, ich habe nach 20 Episoden gedacht, okay, jetzt müsstest du vielleicht sogar bald, nee, aber ich habe es noch lange nicht alle gehabt und wie viele Leute irgendwie ein Interesse an Bildung haben, ne? So direkt im Bildungswesen, aber auch am Bildungswesen und die von draußen dann neue Interessen nochmal mit reintragen und dann hat man die Schülerinnen und Schüler, dann hat man die Wirtschaft, die Politik und so weiter und so weiter. Das ist ein unfassbar breites Feld an Interessenträgern.
Ja, es ist auch einfach zentral für Gesellschaften wie, wie junge Menschen gebildet werden. Und trotzdem ist es ein Politikbereich, der immer hinten runterfällt. Weil man kann Sachen aufschieben. Ne? Es ist nicht wie Verteidigung oder wie Wirtschaftspolitik. Das kann man nicht so gut aufschieben. Aber Bildung kann man immer so ein bisschen aufschieben und sagen, ja, dabei kann man mit wenigen Euros im Bildungssystem sehr viel mehr erreichen, als man mit Wirtschaftsförderung später reparieren kann.
Naja, und vielleicht sind wir ja genau deswegen auch an dem Punkt, dass wir es jetzt eigentlich nicht mehr aufschieben könnten. Ne? Wir könnten es wegen der sozusagen Herausforderungen, die wir gesellschaftlich zu stemmen haben, nicht mehr aufschieben. Wir können es sozusagen wegen Demokratiethematik nicht mehr aufschieben, wegen Fachkräftethematik nicht mehr, wegen mentaler Gesundheit der Kinder und Jugendlichen nicht mehr aufschieben, wegen sozusagen all den Nachhaltigkeitsproblemen, die wir weltweit haben. Also insofern, vielleicht, weil es aufgeschoben wurde, sind wir jetzt an dem Punkt, dass es eigentlich nicht mehr aufschiebbar sein sollte und auch nicht mehr aufgeschoben werden kann.
Ich frage mich immer, wo fängt man dann an? Also du hast ja gerade unfassbar viele Baustellen aufgemacht, die ja alle zweifellos da sind. Mhm. So, und jetzt haben wir in Berlin die Diskussion, komplett nachvollziehbar, dass man sagt, ey, die Kinder können in Klasse 8 nicht mehr richtig schreiben, die können nicht mehr richtig lesen, die sind nicht in der Lage zu rechnen vernünftig. Neulich war ich bei einer Veranstaltung, da sagt ein Ausbilder von einem größeren Betrieb, ich kann von 10 Klässlern von Azubis nach der 10. Klasse nicht erwarten, dass die ein Rechteck von einem Quadrat unterscheiden können. Mhm. Und dann haben wir die ganz großen Fragen wie Nachhaltigkeit und so weiter. Wo fängt man an?
Ja, also die Grundlagen natürlich Rechnen, Schreiben, Lesen muss, ne? Sprache muss gelernt werden. Und da, ich meine, da gibt es ja auch wirklich zig genügend Studien. Je früher, desto besser. Also insofern ist dieser gesamte Diskurs, der da stattfindet, wie wird sichergestellt, dass Kinder eben Lesen, Rechnen, Schreiben in den ersten Jahren in der Schule gelernt haben. Und in meinen Augen muss da so viel Geld rein, wie es geht, und multiprofessionelle Teams sowieso, weil wenn wir da alles richtig machen, dann ist es sozusagen im weiteren Bildungsverlauf wesentlich einfacher für alle Nachfolgenden. Und und weil ich selber sonst auch in die Ohnmacht immer wieder falle, haben wir lieber sozusagen gesagt, wir machen die Stiftung Bildung und dezentralisieren eben auch, indem wir mehr Kraft und Ressourcen reingeben durch dieses Bildungsengagement und durch die Stärkung derjenigen, die was tun wollen. Und sonst würde ich genauso ohnmächtig sein wie du.
Ich hoffe, ich wirke jetzt nicht ohnmächtig. Nein. Aber ja, manchmal stehe ich wirklich einfach davor und denke mir so, wow. Mhm. Um es mal unakademisch zu sagen, ein Clusterfuck. magst du noch was hinzufügen?
Ja, genau. Es gibt unzählige Studien und das, also schon seit 20 oder 30 Jahren, die sagen, jeder Euro, der früh investiert wird, zahlt sich mehr aus als jeder Euro, der später für die Reparatur investiert wird. Also, was Katja sagte, ne? In frühkindliche Bildung, in Grundschule investieren, zahlt sich mehr aus als später. Und ich würde sagen, diese Frage, wo fängt man an, sollte nicht unbedingt politisch entschieden werden, weil dann entscheidet die Machbarkeit und die lauteste Interessengruppe, sondern man kann das ja in Gesellschaft zurückgeben. Liebe Gesellschaft, was ist euch im Bildungssystem am wichtigsten? Und dann kommen vielleicht andere Dinge raus. Auf jeden Fall nicht die, die am lautesten schreien.
Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen. Oder wollt ihr noch was hinzufügen?
Nee, ich erstmal danke, dass wir irgendwie heute mit dir hier sprechen konnten. Genau, war schön mit Reinhard und so. Danke.
Ich danke euch. Erstmal weiterhin alle Gute für die Stiftung, für die Stiftungsarbeit und euch. Danke fürs Gespräch.
Ja, wer mehr lesen möchte über uns, www.stiftungbildung-zusammengeschrieben.org, da kann man alles finden. Gerne folgen, gerne auf den Socials, genau.
Alles klar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. Gerne bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit bis dahin. Bis dann. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.